Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Morgen Flo.
Hä?
Ja, der sieht das doch auch.
Oder hört
es. Dann kann man ihm auch mal guten Tag sagen. Sonst
hi Flo, genau. Sehr gut. Finde ich gut, dass du den hier gleich mal mit einbindest. So gehört sich das. Genau, der so, Mann hinter den Kulissen ist meist der wichtigste Mann.
So, ne, der guckt sich das, wir nehmen auf, der guckt er sich an und kein Mensch redet von ihm. Und das ist oft so bei den Menschen, die wirklich produktiv sind, die arbeiten, die fallen hinten runter. Nur die Repräsentanten vorne werden immer gepusht und kriegen ja noch am meisten Geld auch noch.
Bei uns ist das ja nicht so, ne? Bei uns kriegt er ja am meisten.
Bei uns kriegt keiner, überhaupt gar keiner Geld. So, okay, also, morgen Michael. Ich freue mich.
Hallo Herr Lienen, eine Frage. Frage bitte. Glauben Sie jetzt, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister wird?
Also Michael, Herr Born, ich denke von Spiel zu Spiel. Und das nächste Wochenende.
Ja, es wird ganz besonders schwer.
Ja, guck, das ist wieder typisch für dich. Jetzt wollte ich gerade mal witzig sein, du hättest ja mal drauf eingehen können. Ja, ist ja egal. Aber wo ist denn die Tabelle?
Guck mal drauf da.
Für mich ist das Entscheidende an der Tabelle, dass Dortmund 20 Punkte Rückstand auf Leverkusen hat und steht an vierter Stelle. Das ist für mich der absolute Höhepunkt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da können wir ja mal eine eigene Sendung drüber machen. Aber da gibt es ja sicherlich noch berufenere Leute. Also,
was heißt denn das?
Ja, nein.
Also das findest du am erstaunlichsten, dass es so eine Diskrepanz ist zwischen den ersten drei beziehungsweise zwischen dem vierten, der noch in der Champions League aufdribbeln wird nächste Saison und dem ersten, oder wo ist der Punkt?
Naja gut, also ich sag mal, Bayern München hat ja oft einen großen Vorsprung gehabt. Vielleicht war es, ich bin jetzt kein Statistiker, dass ich denke, dass vielleicht ist das falsch, was ich jetzt denke, dass das so noch nicht war. Aber das ist durchaus möglich, dass, sagen wir mal, Bayern auch zu einem solchen Zeitpunkt schon mal 20 Punkte vom vierten hatte. Da müssten jetzt mal die Statistiker sich das angucken. Das kann ich nicht so richtig beurteilen. Aber es geht jetzt nicht um den ersten und den vierten. Wir haben solche Entwicklungen ja in einer Reihe von Ligen in Spanien öfters, in England, Liverpool, Man City, das hat es ja auch schon mal gegeben, als Arsenal noch nicht im Rennen war, dass sie das andere auch weiter weg waren. Aber quasi gegenüber Dortmund ist in all den Jahren jetzt immer mit Bayern zusammen die große Kraft gewesen. Und letztes Jahr hätten sie im Sommer, wenn ich das richtig erinnere, mit Fug und Recht den deutschen Meistertitel mit nach Hause nehmen können, wenn sie eine rudimentäre Vorstellung davon gehabt hätten, wie man auch noch besser verteidigt oder sich dann eben auch mal im letzten Spiel durchsetzt. Wie auch immer.
Also würdest du damit sagen, dass Dortmund für dich eigentlich noch die größere Enttäuschung ist als Bayern?
Das habe ich nicht gesagt. Diese Wörter, Enttäuschung, warum Enttäuschung? Warum sollte ich denn?
Du lässt dich so leicht aufs Glatteis führen, das ist herrlich.
Wieso? Ich lasse mich eben nicht aufs Glatteis führen. Ich bin nicht enttäuscht. Ich stelle das einfach nur fest.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall eine Situation, ob ich jetzt dran glaube, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister wird oder nicht, das ist doch völlig sekundär. Bayer Leverkusen hat es selbst in der Hand. Sie haben 10 Punkte Vorsprung, 10 Spieltage vor Schluss. Das ist überragend. Gegenüber Bayern München, was eine Sensation ist gegenüber den letzten 10 Jahren. Aber trotz alledem bringt das alles nichts. Und wenn es irgendein Land schafft, einen derartig souveränen und top-fußballspielenden Tabellenführer aus dem Gleichgewicht zu bringen, dann ist das Deutschland. Du mit deinen Kollegen. Ihr könntet das schaffen.
Ich finde das alles noch viel zu defensiv von den Bayern. Ich wundere mich total. Jetzt habe ich heute Morgen bei den sehr gut unterrichteten Kollegen von den Sky News gehört, Bayern ist eventuell an Frimpong interessiert. Wenn der nächste Trainer mit einer Dreierkette spielen wollen würde, würde man über Frimpong als eines meiner Lieblingsworte rechten Schienenspieler nachdenken. Was ist denn los mit den Bayern? Zu dem Zeitpunkt der Saison, 10 Punkte Rückstand, da hätt's doch früher gebrannt. Da wäre schon das Angebot an Grimaldo draußen gewesen. Da hätte Wirtz schon unterschrieben. Ich erinnere an Götze. Da wäre Xabi Alonso wär schon klar für die nächsten 4 Jahre. Was ist mit den Bayern? Die greifen überhaupt nicht mehr an.
Damit hast du gezeigt, dass du von dem gleichen kranken Denken befallen bist, dass du überhaupt auf so eine Idee kommst. Ich muss dir ehrlich sagen, ich genieße diese Saison. Auf so eine Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich daran. Vielleicht hat Uli kurz mal angerufen in der Geschäftsstelle oder hat jetzt mal irgendwie so ein paar Ideen reingeworfen.
Jetzt macht endlich was!
Ja, irgendwie, um den Gegner oder irgendwelche Mannschaften zu destabilisieren. Also, ich weiß es nicht. Also, was mir Hoffnung gibt, ist, dass dort bei Bayer Leverkusen viele gestandene Spieler sind und dass sie vor allen Dingen einen Trainer haben, der in sich ruht, der alles erlebt hat, was man in diesem Geschäft oder sagen wir mal, was man im Fußball erleben kann, alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, als Trainer noch nicht, aber diese Ruhe ausstrahlt und sich deswegen hoffentlich auch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Was man nicht beeinflussen kann, ist natürlich schon so, wenn eine gegnerische Mannschaft plötzlich anfängt, irgendwelche Spieler zu destabilisieren und sagen wir mal unmoralische Angebote in den Raum stellen würde. Wie heißt das? Wie hieß dieser Film mal vor langen Jahren? Ein unmoralisches Angebot oder so? Ja, aber ich sag mal, das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass das Geschäftsgebaren war, aber Bayern München hat sich in all den Jahren oft in Deutschland bedient bei den besten Leuten und hat dabei sicherlich nationale Konkurrenz destabilisiert, was ihnen aus meiner Sicht aber nicht international geholfen hat. Denn eine starke nationale Konkurrenz ist für mich, glaube ich, positiv und fördernd, wenn ich international erfolgreich sein will, wenn ich national auch mit der zweiten Truppe auflaufen kann, um dann noch deutscher Meister zu werden, dann stimmt was nicht vom Gleichgewicht der Liga her und es ist auch nicht gut für diese internationale Konkurrenzfähigkeit. Ja, ich weiß es nicht. Also ich will es mal so sagen. Das ist so, als wenn ich, aber das ist ein Teil unseres Lebens und vielleicht auch unseres Wirtschaftssystems geworden. Seriöses Wirtschaften, seriöse Verhaltensweisen sehen so aus, dass ich versuche, das beste Produkt auf den Markt zu bringen und das dann an den Mann zu bringen, weil das Produkt überzeugt. Und weil ich gut arbeite, weil ich meine Leute vernünftig bezahle, weil ich mit den Leuten gut umgehe, vielleicht auch mit der Umwelt, vielleicht mit allen möglichen Dingen. Das ist ja heute das Thema Nachhaltigkeit. Ich kann natürlich auch hergehen und Konkurrenten destabilisieren. Ich kann hergehen und kann irgendwelche Kampagnen machen. Ich weiß nicht, ob jemand so etwas macht, aber hinter den Kulissen glaube ich, dass in der Weltwirtschaft schon einiges passiert, dass man sich Aufträge an Land holt über irgendwelche korrupten Wege, diejenigen, die Aufträge vergeben oder die Preise vergeben, die werden dann hoch bezahlt und plötzlich hat irgendeine Firma einen Preis, der vielleicht besser ist als andere ihn hätten bezahlen müssen und so weiter und so fort. Also Unkorrektheit einzusetzen, um zum Erfolg zu kommen, das ist etwas, was ich abgrundtief hasse und was eben mit ein Grund dafür ist, warum wir hier stehen, wo wir stehen. Das will ich jetzt Bayern München nicht unterstellen. Sie haben in all den Jahren wirklich auch immer die beste Mannschaft gehabt. Ganz, ganz früher hätte man mal sagen können, dass der Uli sofort immer jeden geholt hat, der irgendwo den Kopf aus dem Rasen gesteckt hat, bloß um dem Gegner die besten Leute wegzuholen, selbst wenn sie nicht gespielt haben. Das hat Rainer Kallmund auch bei uns in Köln gemacht, wenn du dich mal dran erinnerst.
Jetzt kommt wieder Pascal Ojikwe um die Ecke.
Pascal Ojikwe, meine Sechser und Hanno Balic, immer schnell mal den besten Sechser wegholen. Gut, ist geschenkt, aber das wäre kein Verhalten, was mir in irgendeiner Form Respekt abnötigen würde, sondern Respekt kann ich davor haben, wenn man eine Situation akzeptiert und sagt, nur, was müssen wir denn jetzt besser machen? Bei uns intern und nicht
das
nur.
Das scheint ja dieses Jahr möglicherweise so zu sein. Vielleicht ist es aber auch die absolute Hilfe und Planlosigkeit gerade. Wir haben ja das Problem, dass wir jetzt heute am Dienstag uns unterhalten. Wir sprechen natürlich nochmal über die Situation auch bei den Bayern vom letzten Wochenende und was daraus hätten Folgen sein können. Jetzt spielen sie heute gegen Lazio, was für mich relativ absurderweise jetzt als Endspiel, da können wir gleich nochmal drüber reden, als Endspiel für Tuchel bezeichnet wird. Was ist das für ein Schwachsinn? Also, ja, es ist doch völlig, ist doch eigentlich für Bayern München jetzt völlig egal, ob Tuchel jetzt morgen geht oder am Ende der Saison. Entscheidender ist doch eigentlich für Bayern, kommen wir jetzt noch weiter oder nicht? Und dann stellt sich die Frage, hätte man nicht doch vorher was machen müssen? Also wir sind so ein bisschen in einer blöden Twitter-Situation, da wir jetzt nicht genau wissen, was passiert denn nun eigentlich?
Du bist in der Twitter-Situation, ich nicht.
Wieso?
Du machst dir darüber Gedanken, ob Bayern München das Richtige jetzt tut. Ich nicht, also ich sag mal, wenn die jetzt auf die Idee kommen würden, einen Trainerwechsel zu initiieren, dann würde ich an der Seriosität der Vereinsführung so langsam zweifeln. Weil,
aber es ist doch alles vorbereitet dafür.
Naja gut, wenn es vorbereitet wäre, dann hätte ich eine Entlassung gemacht. Und nicht angekündigt für den Sommer. Also wenn ich so etwas ankündige, um ihn dann anschließend 3 Wochen später zu entlassen, weil ich davon überrascht bin, dass so eine Ankündigung auch irgendwelche Rückwirkungen...
Könnte auch kontraproduktiv sein, möglicherweise. So.
Also wenn man das gewollt hat, dass es irgendwelche kontraproduktiven Auswirkungen hat, keine Ahnung, also... Ich weiß es nicht. Also es passt irgendwie nicht und es ist auch nicht einfach, bei Bayern München zu arbeiten. Das haben wir mittlerweile mitgekriegt. Und ich wiederhole mich, das A und O bei Bayern München ist nicht die taktische und trainingstechnische Qualität des jeweiligen Trainers, sondern die Führungsqualitäten und die Persönlichkeit, die ein Trainer hat, weil ich glaube, das ist 10-mal wichtiger bei Bayern München, dieses Weltklasse-Ensemble, diese Gruppe von Weltklasse-Spielern zusammenzuhalten, jeden zu sehen, vernünftige Gespräche zu führen. Die Taktik gerät in den Hintergrund bei solchen Geschichten. Wenn so eine Mannschaft, egal mit welcher Taktik ich rumrenne, am Limit spielt, dann ist es immer schwer, sie irgendwie aufzuhalten.
Selbst aber Ewald, das ist mal eine Frage. Wir wissen ja alle nicht, wie viele Spieler er noch hat sozusagen und wie viele Spieler er verloren hat. Was wir wissen, ist, dass aus der Kabine unendlich viel durchgestochen worden ist, dass da vielleicht auch Halbwahrheiten verbreitet worden sind, dass da vielleicht auch Unwahrheiten verbreitet worden sind. Aber so wie wir das jetzt von außen betrachten. Also ich habe gestern ein Bild gesehen, wie Tuchel auf den Trainingsplatz geht und irgendwie so versucht, einen Scherz zu machen mit Meunier irgendwie und den so ein bisschen auf dem Hinterkopf klopft. Mir fehlt die Fantasie, wie jetzt Tuchel mit dieser Mannschaft, mit dem Kader überhaupt noch arbeiten kann.
Mit wem? Also mit wem ist er auf den Platz gegangen?
Meunier Kim. Das ist ein Innenverteidiger. Ach so.
Meunier.
Okay. Ja, er möchte nicht Kim genannt werden, wahrscheinlich, weil es halt 3 Milliarden
Kim
gibt.
Weißt
du, die koreanische Nationalmannschaft, Vorbereitung war immer recht schwierig, weil sie halt alle Kim heißen. Egal. Also, Wenn man das alles weiß, ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie läuft das jetzt ab vor so einem Spiel wie heute, wo es für Bayern München elementar ist. Jetzt kommt der da rein und zwischen, sagen wir mal, 40 und was weiß ich nicht, 70% haben aber gar keinen Bock mehr auf den. Und dann soll er sich da vorne hinstellen, allein schon die Mannschaftsausstellung sozusagen. Ja, lässt jetzt Kimmich draußen, lässt er Kimmich nicht draußen. Also er wird sie ja vermutlich noch machen, die Aufstellung, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Mir fehlt die Fantasie, wie das alles funktioniert.
Ja, deswegen sitzt du ja hinter dem Mikrofon und stehst nicht vor der Mannschaft.
Ja, erzähl du mir das mal. Wie würdest du dich fühlen bei so einer Situation, wenn du schon gesagt bekommen hast, übrigens im Sommer bist du weg und dann wird dir jeden Tag noch links und rechts alles um die Ohren gehauen, was du in der Kabine vielleicht gesagt hast oder nicht gesagt hast. Und dann hast du selbst vielleicht noch Dinge, die, sagen wir mal, maximal halbglücklich waren, wenn ich an die Äußerungen nach Freiburg denke. Also, keine Ahnung.
Ja, also Michael, ich wiederhole mich jetzt mal. Also es ist unmöglich, von außen beurteilen zu können, was in der Kabine passiert, wie es auf dem Trainingsplatz aussieht. Wenn ich daneben stehen würde, könnte ich vielleicht etwas erkennen. Unsicherheiten in zwischenmenschlichen Verhaltensweisen. Mach alles sein, dass so etwas existiert. Aber aus der Entfernung ist das wahnsinnig schwer, das zu beurteilen, weil du siehst und hörst von Trainern nur das, was du siehst. Eben Äußerungen in der Presse, in der Pressekonferenz, Nachspielen, Vorspielen.
Du siehst ihn aber, wie er sich verhält, wie er sich am Spielfeldrand verhält, ist er überhaupt noch Teil, kann er überhaupt noch Teil sein? Ist ja auch logisch, kann sich ja jeder mal selbst reinversetzen. Wenn ich den Brief schon bekommen habe für den Sommer irgendwie, jetzt soll ich mich aber mit der Mannschaft freuen, von der ich weiß, mit der habe ich irgendwie ab Mai spätestens nichts mehr zu tun. So.
Ja, also ich will es jetzt mal so sagen, es ist keine, das ist ja die eine Seite. Die eine Seite ist, was den Trainer betrifft, die andere Seite ist, dass es sich hier um eine Mannschaft handelt, voller Nationalspieler aus Deutschland und aus aller Herren Länder, die erfolgreich sein wollen. So, und du kannst ja nicht alles nur am Thomas Tuchel und am Trainer festmachen.
Nee, natürlich nicht. Das will ich auch überhaupt nicht.
Ja, eben, da laufen. Naja, deswegen sage ich ja, da laufen Spieler rum, die selbst so gut wie möglich spielen wollen. Das ist natürlich, ist die Situation des leitenden Angestellten, des Übungsleiters. Wer hat denn das mal gesagt? So despektierlich, ne? Das ist nur eine Übung. Die Trainer sind nur Übungsleiter. Naja, das sind da irgendwelche,
Hütchenaufsteller war noch schlimmer. Das ist noch eine Etage drunter.
Ja, das sind wahrscheinlich diese Typen, die irgendwie so tun, als wenn sie Mannschaften zusammenstellen und dann anschließend die ganze Verantwortung dem Trainer in die Schuhe schieben, anstatt gemeinsam in einem Boot zu sitzen. Also du kannst ja die Leute nicht aus der Verantwortung lassen. Und natürlich würde ich jetzt mal so sagen, dass eine derartige Ankündigung bei der größten und erfolgreichsten Mannschaft Deutschlands der letzten Jahrzehnte, sagen wir mal, leicht kontraproduktiv ist. Wenn du das jetzt machen würdest in, was weiß ich, in 80% der anderen Vereine, wo es irgendwie normal ist, dass mal was passiert, dass du mal einen anderen Trainer nimmst und dass du sagst, okay, der will sich wegentwickeln, im Sommer geht er woanders hin, wir verlängern den Vertrag nicht und er will nicht verlängern. So, dann geht das Spielchen halt weiter, Bayern München nicht. Bei Bayern München ist das ein Politikum. Das ist etwas, wo die ganze Welt drauf schaut. Und wenn ich dann sage, so, der geht jetzt im Sommer weg, dass dann, naja, sämtliche Leute in den Startlöchern sitzen und darauf gucken, was passiert denn da jetzt, was sagt er jetzt und wie spielen sie denn jetzt und was passiert denn jetzt? Also ich habe keine Ahnung, ob die Leute, die jetzt da oben an der Spitze sitzen, das sind ja Konzernlenker gewesen, wenn ich den Herrn Hein sehe von Adidas. Nein. Aber das schützt ja nicht. vor Führungsfehlern. Ich habe keine Ahnung, was
ich
es
glaube,
dabei
ist. Ich glaube, das ist damit das größte Problem, dass man ja gar nicht so genau weiß, wer macht jetzt eigentlich da genau was bei den Bayern. Also du hast Heiner, der über allem so ein bisschen schwebt als graue Eminenz. Dann hast du den Dresen als Vorstandsvorsitzenden. Dann hast du ja lange einen Christoph Freund gehabt, der großen Einfluss hatte, der jetzt schon wieder nicht so einen großen Einfluss hat, weil Max Eberl da ist. Komplett unruhige Gemengelage. So.
Ja, und dann hast du natürlich noch zwei Legenden im Hintergrund.
Die soll ich auch noch mal zu Wort melden, hier und da.
Die sicherlich nicht nur noch irgendwie am Starnberger See sitzen oder am Tegernsee oder wo. Also es ist auf jeden Fall fragwürdig, so eine Geschichte mitten in der Saison zu verkünden. Was sie sich dabei gedacht haben, keine Ahnung. Vielleicht um Ruhe reinzubringen. So, also im Sommer machen wir was anderes. Und das den Rest bis zum Ende der Saison halten wir jetzt mal aus. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also vielleicht wollen sie auch den Rest der Liga und Europa in Sicherheit wiegen.
Ach so, und meinst du, also wenn man so den Champions League-Titel holen kann, dann muss ich sagen, Hut ab.
Ja, könnte ja auch sein. Bei Bayern, da geht's drunter und drüber und auf einmal.
Stell dir mal vor, die holen die Champions League jetzt mit Tuchel.
Ja, genau. Und auf einmal gewinnen sie die Champions League. Ja. Und dann geht Tuchel zum Endspielgegner. Naja, also es ist lustig.
Aber also für Tuchel ist es nicht lustig. Der tut mir ehrlich gesagt, das ist Quatsch, das ist auch die falsche Formulierung, dass einem jemand leid tut, der in so einer Position ist. Aber die Art und Weise, wie mit ihm umgegangen ist, finde ich zum Teil extrem unfair. Natürlich macht er Fehler, aber er wirkt auch wirklich komplett alleingelassen. Und ich habe irgendwie auch eine gewisse Sympathie für ihn, aber wenn ich jetzt gerade an die letzten Aussagen, hast du es dir nochmal angehört im Übrigen von der PK?
Nee, habe ich mir nicht
angehört. Okay, also dann über Harakiri sprechen, was die Mannschaft gespielt hat und Innenverteidiger überholen, Außenverteidiger und namentlich mehr oder minder Spieler an die Wand genagelt, das kannst du ja alles eigentlich nicht machen, ne?
Ja, dann hätte ich es mir doch nochmal anhören müssen, aber ich habe jetzt so viel zu tun gehabt, am Wochenende war ich in der Woche unterwegs, letzte Woche, ich war dann am Wochenende viel unterwegs und habe...
Ist nicht so schlimm, du hast ja auch Wichtigeres zu tun gehabt, ne? Arminia Bielefeld, was war das noch?
Ja,
du hast
mir
noch gar nicht erzählt, wie die gespielt haben.
0-0 gegen SC Verl, Lokalderby.
Derby kann es passieren.
Ja, am Freitag, das habe ich aber gesehen, das Spiel in Freiburg habe ich gesehen und dass das nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigeht, das ist völlig klar, aber also ich sag mal, da waren überragende Sachen mit dabei, aber mir fehlt so ein bisschen die, wie soll ich es sagen, Musiala, der Tell schießt ein Weltklasse-Tor und Musiala schießt ein Weltklasse-Tor. Aber das sind dann alles so Einzelaktionen. Ne? Das ist ja, was mir bei Bayern im Moment fehlt, das ist so das, was man bei Leverkusen teilweise sieht. Natürlich haben die auch mit ihren Einzelaktionen über außen, mit den super, überragend schnellen Leuten, haben die
ja, wo soll es denn auch herkommen? Das ist halt keine Mannschaft gerade. Ich meine, es ist ein komplett verunsicherter Gesamthaufen irgendwie. Dann wird Kimmich auf rechts gestellt. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast. Der ist ja öffentlich hingerichtet worden. Ja? Plus ausgewechselt, wie genau Müller auch im Übrigen. Ne? Also die beiden funktionieren gerade auch überhaupt nicht. Bei Müller hat es ja wohl auch noch Nachwirkung von der Verletzung möglicherweise als Grund. Aber der performt ja auch nicht gerade so, dass er der Mannschaft weiterhilft, ne?
Ja, also ich sag mal so, man darf auch nicht vergessen, Sané hat in der Hinrunde oder überhaupt jetzt in dem letzten Jahr, auch jetzt bis vor kurzem, mit Kane zusammen, wenn du den Beginn der Saison siehst, das war Weltklasse, das war absolute Weltklasse, wie er gespielt hat. Und ohne dessen Interventionen wären viele Dinge eben auch nicht entstanden. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, okay, ich meine, du kannst ja auch nicht sagen, Messi bei Barcelona, wenn Messi nicht da wäre, er ist nun mal da. Und Sané ist da und war da und hat Aktionen gemacht, die, also man gehört ja mit zum Besten, was ich im letzten Jahr im Fußball gesehen habe. Überragende Aktionen, dass du diesen Level nicht immer halten kannst, ist völlig klar. Aber das bedeutet auch irgendwo, so war es ja auch bei Barcelona und bei allen Mannschaften, wo du jemanden hast, der komplett dominiert, dass das dein Spiel konditioniert ein bisschen. Ne, du weißt, der kann es, dann gibst du ihm den Ball und dann verlässt du dich mehr auf diese Aktionen, wo vielleicht noch ein, zwei Leute mit drin hängen, als auf ein Kombinationsspiel, wo du vielleicht mit zwei, drei Pässen mit drei, vier Leuten irgendetwas destabilisierst. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Ich glaube, es war in Bochum, wo ich weiß nicht, war es Upamecano oder irgendeiner, der den Ball vorne reinspielt. Sané lässt ihn mit der Hacke auf irgendeinen klatschen, der spielt auf, ich weiß nicht, es waren auf drei, vier Leute drin, auf einmal steht Musiala alleine vom Tor. Das ist so ein Spielzug, wo ich sage, jawohl, das ist Fußball vom Allerfeinsten, wo es nicht um Einzelaktionen geht, sondern um überragendes Zusammenspiel, oft direkt, weil du dann nicht mehr reagieren kannst, direkt und nochmal direkt und dann steht plötzlich einer alleine vorm Tor.
Wäre gegen Lazio wahrscheinlich auch keine schlechte Idee, das werden wir dann nächste Woche nochmal besprechen, ob sie die konnten.
So, und dann kommt Musiala, der ja immer noch ein super junger Bursche ist, der den Ball sofort in die lange Ecke schießen muss, nimmt ihn nochmal an und dann ist das Thema halt durch. Ne? Also, das heißt, das habe ich auch in Freiburg gesehen, dass bestimmte Leute halt das Spiel an sich reißen und bestimmte Aktionen machen, aber es ist nicht diese konzertierten Aktionen, wo du sagst, ja, das ist überragend, wie die insgesamt Fußball spielen.
Und was war in der ersten halben Stunde defensiv das Problem? Stichwort Harakiri?
Keine Ahnung.
Da warst du noch am Buffet.
Nee, das nicht, aber da habe ich jetzt nicht so das habe ich jetzt nicht so gesehen. Harakiri, weiß ich nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir jedes Spiel angucke.
Naja gut, also die Führung war natürlich ein Traumschuss von Günther. Davor gab es ja aber schon eine Weltparade von Neuer und zwei, drei weitere Einschussmöglichkeiten. Und dann ja, hat Tuchel doch recht drastische Worte gefunden. By the way, auch bei unserer Community ein großes Thema an diesem Wochenende. Vera Batz 85 zum Beispiel. Die Aussagen von Tuchel nach Freiburg. Der Flop des Wochenendes. Gut, dass du das nicht gehört hast. Ich habe es gehört, aber ich denke, wir belassen es jetzt da mal bei. Um das Thema Bayern jetzt vielleicht mal abzuschließen, ob deine Theorie wahr wird, dass Bayern ganz Europa täuscht und am Ende holen sie die Champions League. No? Was haben wir vom Wochenende? Was sticht heraus? Also negativ vom Ergebnis her natürlich, da musste ich auch an dich denken. Du hast ja nicht oft verloren als Trainer, aber dann habe ich mal nachgeguckt. Das ein oder andere Mal musstest du auch mit einer Packung nach Hause fahren. Dieses Desaster, das Darmstadt erlebt hat, gerade in der ersten Hälfte, da kann man wirklich mal sagen, da hat man Mitgefühl mit Thorsten Lieberknecht, weil das einfach ein Typ ist, dem man sowas nicht wünscht. Wenn jeder Schuss ein Treffer ist, wenn alles dahin geht, wie geht man da als Trainer in die Pause? Da stand es 0-5, glaube ich, 0-4 nach 30. Was ist noch zu tun?
Naja, also ich sag mal, die Tore habe ich mir angeschaut. Ich war ja am Samstag auf der Alm. Das heißt, ich konnte da die ganze Konferenz nicht sehen. Also ich habe die zweite Liga ein bisschen was gesehen. Und dann bin ich losgefahren, weil die um 16.30 Uhr spielten. Und dann habe ich diese Spiele alle nur gehört und habe dann hinterher mir die Kurzberichte angeguckt. Aber was mir dann aufgefallen ist, dass man kann sich jetzt zerfleischen. Ich habe solche Dinge auch erlebt. Du hast es ja auch schon angesprochen, wir haben mal mit Köln in Wolfsburg 6-0 verloren. Danach ist es dann nach vorne gegangen. Wir haben dann irgendwie die Kurve gekriegt in den Spielen danach. Aber es oft ist es so, denk mal daran, wie Werder Bremen mal bei Bayern München untergegangen ist. Und dann haben wir das analysiert, ich habe mir das angeguckt und dann hast du festgestellt, dass der rechte Verteidiger Lang, der von Mönchengladbach nach Bremen gegangen ist und ein paar andere Kollegen im Zentrum, derartig wunderbar in jedem Tor drin steckten, da kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Wenn bestimmte Leute komplett neben der Kappe sind, dann hast du im Grunde genommen keine Chance. Und Darmstadt 98, ich weiß nicht, warum Thorsten jetzt mit dieser Aufstellung gespielt hat. Ob er jetzt die ganze Zeit mit einer Dreierkette spielt. Yannick Müller ist, glaube ich, neu reingekommen. Und ob Giasula in der Innenverteidigung spielt und auch spielen müsste gegen solche Leute wie Demirovic, der schnell ist, Vargas, der im Zentrum rumturnt. Keine Ahnung, Dreierkette gegen zwei Stürmer, Tietz, Demirovic, könnte man jetzt im ersten Moment denken, okay, wunderbar. Aber es ist auch egal. Fakt ist, dass Jürgen Giasula, bei allem Respekt, wo sind wir denn? Warum kann ich denn diesen Ticker hier nicht da? Also beim ersten Tor spielt Yannick Müller einen Querpass vorm Tor, vorm 16er her, dem Tietz in die Füße, der sich nur noch umdrehen muss und den ins leere Tor spielt. Da steht es schon mal 1-0.
Erste 1-0. Minute.
Ja.
Morgen.
Erste, zweite Minute, 1-0 für Augsburg. Das zweite Tor, ich habe mir das in aller Ruhe angeholt, ich kann Jürgen Giasula nicht aus dieser Verantwortung rausnehmen. Das sind derartige, das 2-0, wie soll ich es sagen, Giasula hat als letzter Mann den Ball, jetzt kann man sagen, und will ihn zurückspielen zum Torwart. Er ist jetzt nicht der Schnellste und auch nicht der Handlungsschnellste. Ach so, dann war das dritte Tor. Das dritte Tor, da nimmt Giasula, dreht sich um, will Schuhen anspielen und Demirovic war hinter ihm und der Pass gerät zu kurz. Vielleicht hat er ihn dabei behindert, keine Ahnung, kann ja sein. Auf jeden Fall... Das war schon mal ein Rückpass von Giasula. Beim zweiten Tor Jensen, kann ich mich dran erinnern, dass der Jensen halb links ist und es gibt überhaupt keinen Grund, warum Giasula nicht bei ihm bleibt, aber er geht nach innen, lässt ihn 3 Meter Raum und hängt auch deswegen in dieser Sache mit drin, weil er muss bei dem Jensen sein und so war der Jensen völlig frei und kann in aller Ruhe
Er hat an der 27. auch beide runtergenommen, die du hier ansprichst.
Ja. Ja, in der 24. kommt das 0-4 und da spielt Karic, der linke Verteidiger, oder der auf der linken Seite ist, ein Fehlpass. Ja, genau. Auch da, also ich habe mir das auf jeden Fall angeguckt und das, was der Jürgen Giasula da gespielt hat, so etwas, davon kannst du dich nicht erholen. Also erstmal ein Selbsttor von Yannick Müller und dann 2 oder 3 Tore, wo dein Innenverteidiger, dein zentraler Innenverteidiger im Grunde genommen bei jedem Tor drinsteckt. Das ist, wenn du nach 20 Minuten, ja. Nach 24 Minuten liegst du 0-4 zurück. 24 Minuten. Und nach 20 Minuten 3-0. Also sagen wir mal, die ersten drei Tore sind 1000-prozentig auf das Konto dieser beiden Innenverteidiger. Und ich glaube, das vierte letzten Endes auch. Ich habe es jetzt nicht mehr genau.
Das Überraschende ist ja, sie haben nicht viel gewonnen, logischerweise, aber es war ja immer relativ eng. Ja? Sie waren ja immer dicht dran, sie haben unentschieden geholt, sie haben 2-1 verloren, sie haben 0-1 verloren. Und jetzt auf einmal, jetzt abgesehen von einem Ding bei den Bayern, wo sie auch eine Klatsche bekommen haben, aber ich glaube, das können wir jetzt mal außen vor lassen, ist es einfach so, wie du jetzt sagst, und ich finde, man muss den Spielern dann auch gegenüber fair sein. Natürlich ist es richtig, dass du auch die Namen da nennst, die da jetzt drin hängen. Aber die haben ja vorher auch schon gespielt. Die haben vorher auch mit der Dreierkette gespielt. Also muss man das einfach als Unfall abhaken und sagen, komm, das ist heute nichts für euch beiden. Weil auch die beiden dann auszuwechseln, der 27. Minute, macht ja auch was mit denen, ne?
Naja, natürlich. Aber ich meine, was willst du machen? Ich habe keine Ahnung. Zimmermann ist ja eingewechselt worden. Ich weiß nicht, wo Bader war. Karic, normal in Bremen spielen sie mit einer Viererkette. Maglitz hat Zimmermann. Zimmermann kommt später rein und verursacht im Grunde genommen das fünfte Gegentor, weil er nicht mitkriegt, dass einer hinter ihm reinläuft. Bader ist nicht da. Karel spielt links, also Giasula hat mit Holland vor der Abwehr gespielt in Bremen. Ich weiß es nicht, das ist jetzt hier mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob Giasula schon mal in der Innenverteidigung gespielt hat.
Das haben sie, glaube ich, schon häufiger jetzt so gemacht, aber geschenkt.
Ich will eigentlich nur sagen, dass ein zu Hause gegen Stuttgart hat Giasula auch in der Innenverteidigung gespielt. Zimmermann, Giasula, Clara, Bader, Karic, Fünferkette sozusagen, Holland, ja. Keine Ahnung. Also natürlich sind Stuttgart, die beiden Spiele davor, Stuttgart-Leverkusen, das sind natürlich die beiden formstärksten Mannschaften im Moment. Da kannst du eben wahrscheinlich auch machen, was du willst. Und was der Giasula da gemacht hat, weiß ich nicht. Aber jetzt gegen Augsburg, das war, da kannst du dich nicht gegen wehren. Und
okay, nochmal. Was machst du, wenn du dann reingehst? Das berühmte letzte Geheimnis im Weltfußball.
Was denn?
Trainer, Gang in die Kabine, Spielstand 0-5. Du bist dran.
Wenn du jetzt deinen Gesichtsausdruck sehen könntest, ne? So, das war so, so, wie soll ich das sagen? So geifernd.
Hä? Was? Was machst du jetzt?
Aber das ist so der Traum eines Journalisten. Das möchte ich jetzt mal sehen, was der jetzt da. Zeig mal ein bisschen mehr Mitgefühl. Ein bisschen mehr
Mitgefühl. Ich habe da schon durchaus gerade auch herausgestrichen, dass ich da Mitgefühl habe mit Thorsten Lieberknecht. Trotzdem musst du ja irgendwas machen als Bundesliga-Trainer.
Ja, was willst du machen? Du kannst gar nichts machen.
Was willst du machen? Lass uns zusehen, dass wir die zweite Hälfte nicht auch noch 5 kriegen, oder wie? Wir gewinnen die zweite Hälfte. Auch beliebt.
Du kannst in solchen Situationen nur versuchen, mit Anstand so ein Spiel zu Ende zu spielen und das, was eben nicht funktioniert hat, zumindest umzusetzen. Und so habe ich mich dann auch verhalten. Und das ist auch die einzige Chance, die du hast. Du kannst ja jetzt nicht bei 0-4, 0-5 zur Halbzeit oder sowas. 0-5 oder was war das?
Ja.
Kannst du ja nicht sagen, so jetzt.
Jetzt reißen wir das Ding noch.
Jetzt reißen wir das Ding. Bei 0-4, das ist was anderes.
Genau, das ist ja das gefährlichste Ergebnis im Fußball.
0-4 ist was anderes. Dann fällt das 4-1, dann fällt das 4-2 und 4-3, 4-4 und dann gewinnst du noch 5-4. Aber bei 0-5, da fehlt mir jetzt die Fantasie. Also sagen wir mal so, da fehlt mir der Präzedenzfall. Obwohl, was war denn? Düsseldorf hat mal 0-3 zurückgelegen und gewinnt 4-3. Aber wie gesagt, 0-3, 0-4 sind andere.
Hat Bayern nicht mal 4-0 auf den Betze geführt und 7-4 verloren? Na, da gibt es ja ganz andere Beispiele.
Ja, natürlich. Also es geht ja weiter. Das Leben geht ja weiter. Und du musst ja nächste Woche musst du wieder spielen. Und dafür ist es wichtig, dass sich bestimmte Dinge nicht festsetzen und dass du dann das Spiel nutzt, den Rest des Spieles nutzt, um bestimmte Automatismen wieder herzustellen. Und wenn du 4-5 Gegentore bekommst in der ersten Halbzeit, dann kann es nur darum gehen, eine Ordnung herzustellen, die dir wieder ein bisschen Selbstvertrauen für die nächsten Wochen gibt, dass du sagst, jawohl, ich bin, klar, bei 0-5 wird der Gegner jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel investieren, um das 0-6, 0-7, 0-8 zu erzielen, aber trotzdem, du musst gucken, dass du sicher stehst, dass du dann da ein paar Dinge besser machst, die du vorher falsch gemacht hast und wie gesagt, er hat ja auch schon diese beiden Leute ausgewechselt, die weil die da neben der Kappe waren oder mitverantwortlich waren für bestimmte Gegentore, die man wirklich hätte normal, auf normale Art und Weise verhindern können. Also das ist die einzige Möglichkeit. Und
okay, das haben sie ja einigermaßen hinbekommen, wenn man die zweite Hälfte sich rein vom Ergebnis her anguckt, also 0-1, steht halt am Ende 0-6. Wie hast du, oder hast du das Bild überhaupt gesehen, als der Capo da aus der Kurve dann irgendwie mit der Mannschaft da stand?
Ja, das habe ich gesehen, da war ich auch erst sehr irritiert, da habe ich so gedacht, das kann ja nicht wahr sein, das ist ja komplett übergriffig, aber alles, was ich dann anschließend gelesen habe, ja, da haben alle Leute gesagt, ne, das war, wie die Fans damit umgegangen sind, auch was der gesagt hat, das sah sehr, sehr emotional oder das sah so aus wie eine Standpauke, aber ich meine, wir sind ja jetzt bei Darmstadt und nicht bei Bayern München. Also das war jetzt keine große Überraschung, dass Darmstadt Probleme hat.
Ja, nichtsdestotrotz, also das, du hast recht, die haben sich alle positiv dazu geäußert, haben das auch als in Ordnung eingeordnet und die Schuld sozusagen komplett auf sich genommen. Ich finde trotzdem, es sieht einfach nicht gut aus. Ja? Mhm. Es sieht für mich so aus, als ob sich da schon einer erhebt. Und das kann man doch auch, wie alles andere, vielleicht in der Woche klären, oder? Also muss der da über den Zaun gehen und aufs Feld kommen? Also, weiß ich nicht.
Naja, also wie gesagt, ich für die das Gesamtkunstwerk habe ich jetzt nicht vor Augen. Das kann ich nicht, weiß nicht, wie das entstanden ist. Aber ich meine, Emotionen sind dann da, wenn sie da sind. Ne? Da kann ich ja nicht sagen, so drei Tage später, wie war das damals nochmal, als ich völlig ausgerastet bin, weil wir 0-6 irgendwie zu, oder 0-5 zu 0-6 verlieren,
ja, okay,
dann kann ich das nicht nochmal aus der
vielleicht war es auch einfach nur dieses, ich habe es als Bild auch in erster Linie vor Augen, ja, als Foto, und das macht natürlich die Sache auch nochmal anders, wenn du wirklich diesen Typen siehst und die Spieler, die da irgendwie so wie arme Tropfe vor ihm stehen, wo du denkst, das kann es jetzt eigentlich auch nicht sein. Aber okay, du hast recht, es haben sich gerade auch die Spieler so geäußert, dass sie das eher als berechtigt und auch akzeptabel empfunden haben, und dann ist es ja auch okay.
Ja, wie gesagt, wir können das nicht beurteilen, du hast recht, das wirkt in erster Linie übergriffig und komisch. Wenn alle sich so äußern, dann wird wahrscheinlich, das wirkte, also ich habe nicht nur ein Bild gesehen, ich habe diese Tirade gesehen, wenn man so will, aber ich habe natürlich nicht gehört, was er gesagt hat. Man kann ja ganz hoch aggressiv oder sagen wir mal mit viel Emotionen etwas sagen, ja, aber es kommt darauf an, welche Wörter, genau, was er da ja, gesagt, genau, hat. Und
also aus Italien, keine Ahnung, sind ja aus solchen Begegnungen dann auch Drohgebaren, Androhungen, Drohungen gegen die Familie mit dabei gewesen in der Vergangenheit. Das wird dann hier wahrscheinlich nicht der Fall gewesen sein. Sonst hätten sich die Spieler so nicht geäußert. Hoffentlich, sagen wir mal.
Ja,
hoffentlich.
Ich könnte zum Beispiel, wenn du jetzt ein Bild von mir machst, wie ich dich jetzt, ich könnte dich jetzt anschreien,
ja,
verstehst du? Und kein Mensch weiß, was ich da sage. Und in Wirklichkeit sage ich, das Nächste, den nächsten 16er, den machen wir noch besser. Wir reißen, genau, uns so richtig zusammen und reden keinen Blödsinn. Und wir müssen da jedes Spiel genau angeguckt, genau, haben. So, und unter dieses Bild kannst du sagen, Vollidiot oder ich reiß euch all den Arsch auf. Ich weiß nicht was, verstehst du? Es ist, ja, man kann also mit sehr viel Emotion und sehr viel Leidenschaft etwas sagen, und trotzdem kommt es darauf an, was man sagt. Und
also auf jeden Fall war das großes Thema, nicht nur bei uns, nicht bei uns in der Community, sondern da haben sich sehr viele Leute natürlich.
Ja, ja. Es wirkt irritierend. Es wirkt erstmal irritierend, aber wie gesagt, es kommt drauf an, was er gesagt hat. Und das scheint eher konstruktiv.
Das werden wir vielleicht noch erfahren, wenn wir Glück haben. Wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter. Aber Bernoy beispielsweise empfand das auch eher als Flop des Wochenendes. Mir ging es rein vom Bild her auch so. Und Jetzt sehe ich witzigerweise genau in dem Moment nochmal ein Reel davon, wie der Typ vor der Mannschaft steht.
Mhm. Also was haben wir denn sonst noch für Geschichten? Es sind ja so einige Sachen passiert, auch wenn ich nicht alles genau gesehen habe.
Vorsicht, du hast natürlich alles genau gesehen, das ist doch völlig klar. Du musst nicht so ehrlich sein. Du hast alles im Blick, du hast alles genau gesehen, du kannst alles beurteilen, du kannst sogar das beurteilen, was du nicht gesehen hast. Deswegen bist du Ewald.
Ne? Ach so, alles klar.
Verstehst du?
Ich habe auf jeden Fall zwei rote Karten gesehen am Wochenende, wo ich gedacht habe, was erlaube Spieler?
Was erlaube Spieler oder was erlaube Schiedsrichter?
Nee. Also jetzt muss ich mal eben schauen. Ich habe eine rote Karte am Samstag gesehen von unserem Freund Quateng von Bochum, wo ich so denke, ich meine, klar, ich liege zu dem Zeitpunkt 1-4 zurück, glaube ich schon. 86. Spielminute, rote Karte Quateng.
Okay.
Hast du das nicht gesehen?
Ausnahmsweise habe ich mal was nicht gesehen.
So, aber auf jeden Fall, es steht 4-1 für Leverkusen, unser Freund Quateng. Ich nehme mal an, dass er irgendwann mal reingekommen ist, und zwar in der 72. für Bero. Und in der 86. Minute läuft Openda in der eigenen Hälfte von Leipzig nach vorne, hat irgendwie dem Quateng den Ball abgenommen, also Quateng verliert den Ball gegen Openda und der läuft hinter dem her und tritt dem von hinten erbarmungslos in die Knochen. Einfach so. Ohne Worte. Ich meine, in dem Moment denke ich mir, ich sag mal so kurz vor Schluss, es steht 1-1, ich will das Ergebnis halten oder ich führe 2-1 und keine Ahnung, da ist ein gefährlicher Konter. In dem Moment denke ich mir, also das kann jetzt kein Wahrnehmungsfehler gewesen sein. Warum macht er das? Also wenn ich das nicht unter Kontrolle habe, das war für mich der ganze Frohsein, dass der Openda sich nicht verletzt hat. Das war einfach ein Tritt in die Knochen.
Ja. So, dann sehe ich das haben wir die Woche davor haben wir das doch auch gehabt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wo war das denn noch? Da hat auch einer so schlimm ausgeholt irgendwie und
da war auch sowas
von hinten.
Absolut, da war auch so etwas. Und das andere war jetzt am Sonntag, das habe ich natürlich, ich bin auf der Alm, höre, wie Leverkusen 1-0 führt und dann hieß es aber, ja, aber schon nach, keine Ahnung, nach 14 Minuten rote Karte für Thielmann. Ich denke, Thielmann, ist das nicht ein Stürmer? Rote Karte, was soll denn der jetzt da, was soll der denn da jetzt gemacht haben? Ne? Also, und das habe ich mir natürlich dann hinterher angeguckt und jetzt muss man sagen, das fällt unter die Kategorie super doof. Also das ist für mich ein Wahrnehmungsfehler. Also wenn der jetzt wirklich gedacht hat,
kommt da an den Ball oder was?
Er kommt an den Ball oder er hält ihn auf oder ich habe keine Ahnung. Wir sehen ja immer wieder so Wahrnehmungsfehler, dass Leute im Versuch, ein halbwegs vernünftiges Abwehrverhalten an den Tag zu legen, Leuten so in die Beine laufen, auf die Füße treten. Das ist mir in meinem ganzen Leben, in meiner ganzen Karriere nicht passiert, dass ich zu jemandem hinlaufe, durchlaufe, der steht vor mir und ich trete ihm volle Kanone auf die Zehen, auf den Fuß.
Ja, bei euch war es ja auch ein bisschen langsamer früher, ne?
Das ist
ja.
Red kein Quatsch. Das ist ganz dünnes Eis. Das ist ganz dünnes Eis. Wenn ich damals so langsam gewesen wäre, wie viele Spieler heute sind, dann würde ich hier jetzt nicht mehr sitzen. Weil meine Schnelligkeit mich davor gerettet hat.
Ja, du warst ganz schön schnell. Das
überhaupt zu überleben. Und auch eine gewisse Sprungkraft.
Trotzdem, ich habe eine gewisse Sympathie für Thielmann, dass er es versucht, wenn auch bräsig, wie du sagst. Und ich finde.
Was? Was
versucht? Ich finde, man. Er versucht ja irgendwie den Konter da zu unterbrechen, versucht Xhaka irgendwie vom Weiterspielen zu hindern. Ja, und trifft ihn halt so blöd, dass der Fuß einmal leicht umknickt. Und das ist halt mittlerweile sofort glatt rot.
Ja, was heißt, er
trifft ihn?
Er tritt ihm von oben in die Achillessehne. So, jetzt kann man sagen, das ergibt sich so. Er hat ja auch sofort die Hände hochgehoben, hat, als er es gemerkt hat. Ich glaube nicht, dass er gedacht hat, jetzt laufe ich mal hinter dem Chaka her und trete ihm in die Achillessehne.
Eben.
Das bestimmt nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass ich irgendwie nicht. Das ist das, was ich meine. Diese Antizipationsfähigkeit.
Der hat halt gedacht, der Chaka ist doch nicht schnell. Den kriege ich doch mit links.
Ja, nein, aber ich meine, irgendwo reinzulaufen, wo ein anderer läuft und so ein ganz kleines bisschen. Ich meine, bei Trigonometrie, da hast du doch auch schon mal da, weißt du, wenn du ein Dreieck zeichnen musst, dann hast du da eine Seite gezeichnet, dann musst du mit der anderen, triffst du irgendwann mal die andere Linie. Du machst es hintereinander, klar, das passiert jetzt zusammen. Ist jetzt ein scheiß Beispiel, aber ich sag mal, gar nicht auf dem Schirm zu haben, dass ich den vielleicht böse treffen könnte, wenn ich einfach so in die Beine hineinlaufe. Das sind ja alles Sekundenentscheidungen. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Ich glaube, dass wir ganz viele Foulspiele, Elfmeter und auch rote Karten verhindern würden, wenn Spieler so ein bisschen überlegen würden, naja, also so einen kleinen Abstand zum Gegner im Abwehrverhalten wäre vielleicht nicht schlecht, weil dann kann ich weiterlaufen, ich faule ihn nicht und ich kann dann irgendwann mal, bin ich so nah dran, mit Körperkontakt vielleicht, dass ich ihn abdrängen kann, dass ich vielleicht den Ball spielen kann, dass ich eine Grätsche ansetzen kann. Viele Spieler haben überhaupt nicht die Geduld, mit jemandem mitzulaufen, auf faire Art und Weise, auch wenn ich Körperkontakt habe, um dann irgendeine Abwehraktion in Gang zu setzen. Also so eine, es tut mir leid, das ist 14 Minuten, ich meine, bei 11 gegen 11, selbst bei 12 gegen 11, hätte Köln Schwierigkeiten gegen Leverkusen. Aber nach 14 Minuten dafür zu sorgen, dass meine Mannschaft, was weiß ich.
75 Minuten zu 10 spielt.
Ja, 80, ja. Mindestens 80 Minuten ja. Zu 10 spielt gegen Leverkusen. Oder es war vielleicht Absicht, weil wenn Leverkusen, wenn ich mit 10 Spieler bin, kann ich mich hinten reinstellen.
Das hat Xabi Alonso gesagt. Vielleicht war das eine Taktik vom FC.
Hat er das gesagt?
Vielleicht hat Schulz das vorgegeben. Weil Xabi Alonso hat gesagt, ich habe dann gewarnt, in der Halbzeit sogar angeblich.
Ja.
Ne? Weil er hat vorher das Spiel des HSV gesehen.
Okay.
Wie war das gegen Osnabrück?
Da war auch eine rote Karte.
Ja,
ne?
Da war auch eine rote Karte.
Ja, aber das war doch kurz vor Schluss, oder nicht?
Ja, aber trotzdem lange noch Zeit gehabt, das Spiel zu gewinnen. Und was macht
der HSV? Und dann kommt der Konter in der letzten Minute, ne? Ja, genau. Also, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt auf Konter spielen will, muss ich nicht zwangsläufig den Spieler vom Platz nehmen. Ich habe als Trainer die Möglichkeit zu sagen, ich spiele nur mit 10. Oder erlauben das die Regeln? Müssen wir nochmal
Patrick? Nee, darfst du nicht. Obwohl, wenn du nur 10 Spieler hast, hast du nur 10 Spieler. Ne?
Glaub, ja, aber wenn du 11 hättest, dann darfst du nicht mit 10 spielen?
Ja, also das ist eine berechtigte Frage. Müssen wir Herrn Ittrich befragen.
Wieso, wenn ich als Trainer sage, pass mal auf, der ist jetzt mal kaputt und ich möchte auch keinen anderen einwechseln, lass den nicht mal 5 Minuten ausruhen.
Das kannst du machen, wie du willst, aber ich weiß nicht, ob du mit 10 antreten darfst, wenn du 11 aufgeschrieben hast.
Ich weiß nur, dass man bei acht Spielern darfst du nicht mehr oder so, 7 oder 8 Spielern wird abgepfiffen. Jetzt wird der Ittrich sich wieder totlachen und sagen, die haben überhaupt keine Ahnung. Aber ja. ist auch egal. Faktisch, auf jeden Fall, wenn ich auf Konter spielen will, ist es eher produktiv, wenn ich mit 10 Feldspielern mich vor den eigenen 16er stelle und dann eine etwas größere Chance habe, den Ball zu erkämpfen, um dann zu kontern. Es sei denn, meine Mannschaft nimmt mir das nicht ab, weil wir so eine Weltklasse-Mannschaft sind, dass sie sagen, warum sollten wir gegen Leverkusen? Was ist denn das für eine Truppe? Wir haben viel mehr Fans, wir haben ein größeres Stadion. Warum sollten wir da auf Konter spielen? Quatsch. Und dass du deswegen als Trainer, dass Schulle gesagt hat, nee, das nimmt mir meine Mannschaft nicht ab. Wir müssen eine rote Karte haben, sonst glauben die nicht, dass es Sinn macht, auf Konter zu spielen. Also das ist eher unwahrscheinlich, dass es so gelaufen ist. Naja, ist egal. Auf jeden Fall waren das zwei rote Karten, die jeder für sich naja, erbärmlich sind, aber auf verschiedene Art und Weisen.
So, und zweite Liga und, noch, komm.
Moment, jetzt, eine Sache habe ich noch.
Jetzt geht's ab.
Nein, jetzt ich muss ab. leider Gottes muss ich noch mal, oder vertue ich mich da? Ach, das ist ja zweite Liga, genau. Ich wollte gerade noch mal eine Einzelkritik an unserem Lieblingsschiedsrichter Bastian Dankert.
Da habe ich dich doch drauf gebracht. Du hast doch gesagt, das ist alles sauber.
Genau.
Was?
Genau. Ich habe erst gedacht, ich hatte nur eine Einstellung und das war ja nun, wo sind wir denn hier?
Hertha gegen Kiel.
Hertha gegen Kiel, das war ja, ach so, das war am Freitag, ne?
Ja.
Das war am Freitag
als... Da begann das wilde Zweitliga-Wochenende. Keiner will aufsteigen.
St. Pauli spielt bei Schalke 04. Da kann man, würde ich auch gerne mal zwei, drei Sachen zu sagen. Darum habe ich natürlich Hertha BSC Holstein Kiel erst hinterher gesehen. Dann hast du mir gesagt, hör mal, da gab es ja eine Szene. Dann habe ich eine Einstellung gesehen. Dann habe ich gedacht, wieso? Das ist doch jetzt so dramatisch. Du hast vom durchschwingenden Bein gesprochen. Das habe ich so nicht, das habe ich so nicht gesehen. Aber was ich hinterher durch eine Reihe von Wiederholungen gesehen habe, ist, dass der Spieler von Hertha BSC eine Flanke
kommt eine Flanke in 16, der Abwehrspieler haut den Ball weg mit der Innenseite, der Ball fliegt 60 Meter nach vorne und ein Stürmer kommt von der Seite rein und versucht da irgendwie auch an den Ball zu kommen, aber kommt zu spät. Kann man im Video, finde ich, sehen.
Es ist ganz für mich, nach dem, was ich gesehen habe, ganz, ganz eindeutig. Gechter schießt den Ball weg. Erras in der 94. Minute ist, ich weiß nicht, war vorher Ecke oder was? Warum turnt Erras da vorne rum? aber es war Erras, ne? Der ist ja so. Nun ein Innenverteidiger. Auf jeden Fall schießt Gechter den Ball weg und Erras hält drüber. Also das durchschwingende Bein ist ja was anderes. Das durchschwingende Bein, eigentlich ja, hast du recht, aber das durchschwingende Bein heißt ja, ich schieße den Ball weg, der Ball ist schon lange weg und dann treffe ich im Ausklang hinterher irgendjemanden, der zu blöd war.
Der war ja im Grunde.
Ja, aber das war ja direkt, der hält ja drüber. Für mich ist ja, der trifft den Ball und gleichzeitig tritt er unter den Fuß von Erras. Das ist für mich ein krasses Foul vom Kieler Spieler. So, das kann mal passieren. Ich habe so eine ähnliche Szene bei Arminia gesehen. Bujelab, für mich unerträglich, so etwas zu sehen. Also, auch wenn ich jetzt die Zeitlupe mir hier nicht noch 10-mal angeguckt habe, weil ich das auch nicht vorliegen habe, aber es war im Stadion für mich schon klar, dass ein Spieler von Ferl den Ball wegspielen will und Bujelab schleicht sich von der Seite ran und irgendwie wird er auch berührt dabei, ganz klar. Und du siehst dann in der Zeitlupe, das ist nicht genau aufzuklären, wer zuerst oder was, auf jeden Fall mit einer, also stell dir irgend so einen Spielfilm vor, wo irgendjemand mit einer Maschinengewehrsalve niedergestreckt wird und das dann faken soll, wie das aussieht. Das ist für mich unerträglich. Ein talentierter Spieler, technisch sehr, sehr gut, wie er so, das meine ich damit. Das ist etwas, was ich immer wieder sehe, dass Leute sich irgendwo reinbegeben in solche Situationen. Jemand schießt den Ball oder schießt den Ball weg und ich begebe mich da rein und werde irgendwie berührt und werde irgendwie getroffen. Es ist was anderes, wenn ich jemandem den Ball klar vom Fuß nehme und der Abwehrspieler hat nicht aufgepasst, verstehst du? Ich nehme jemandem den Ball, ich komme aus dem Rücken, ich nehme ihm den Ball vom Fuß, der Abwehrspieler kriegt es nicht mit, tritt durch, weil er denkt, er hat den Ball noch vor sich liegen und tritt mir in die Beine. Das sind andere Situationen und so war es jetzt auch beim Erras, ist für mich krass drüber gehalten vom Spieler und dass Bastian Dankert rausläuft, sich das anguckt und anschließend trotzdem Elfmeter gibt. Das ist für mich abenteuerlich, was dazu geführt hat, dass das Holstein Kiel vom gesamten oberen Bereich die einzige Mannschaft ist, die irgendwie einen Punkt geholt hat. Und für mich, ich weiß, ich habe das Spiel nicht gesehen.
Der Elfmeter, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Da müssen wir Flo nochmal wieder mit ins Spiel bringen. Der hat mich gesagt, wieso hat der Torwart den Elfmeter nicht gehalten? Der hat doch die Hände da eigentlich schon gehabt.
Ja, das war auch ein bisschen komisch, das stimmt. Ernst ist im richtigen Eck. Ja. Kommt aber irgendwie nicht dran, das stimmt. Aber es ist, ja, es ist schade, weil solche Sachen passieren, das ist mir schon klar. Aber es ist, es kann sein, dass es verdient war, das Unentschieden für Holstein-Kiel vom Spielverlauf her, das kann ich nicht beurteilen. Aber der Elfmeter war mehr als unberechtigt und
gut. So, das war dann der Auftakt zu einem wilden Wochenende. Was war jetzt mit St. Pauli los? 1-3 auf Schalke. Das ging ja gar nicht. Also alle Experten vorher schon, das ist klar. Ist klar. Schalke, keinerlei Chance gegen St. Pauli. Es ist unmöglich, dass sie auch nur einen Punkt holen.
Also du hast ja danach gesagt, ich weiß nicht, war es am Samstag noch? Samstag hast du zu mir gesagt, hast du wieder nicht aufgepasst bei St. Pauli, ne? Doch, ich habe sehr gut aufgepasst. Ich habe da gesessen vorm Fernsehschirm, fange an, mir das anzugucken und stelle verschiedene, also sagen wir mal, drei Sachen muss man feststellen. Das erste ist die Aufstellung, mit der Fabian Hürzeler auf dem Platz läuft. Hartl, der in Kiel aus der Not heraus, weil, was war, Eggestein war gesperrt oder was? Glaube ich, ne? Vorne drin spielt wieder vorne drin. Das war für mich die erste große Überraschung, wo ich gedacht habe, warum spielt Hartl jetzt vorne drin? Das hat jetzt mal in Kiel funktioniert. Er macht auch ein, zwei tolle Tore, was weiß ich. Aber eigentlich ist Johannes Eggestein vorne der Referenzspieler, der wirklich für dauernde, mit ein, zwei Kontakten für dauernde Spielfortsetzungen sorgt und ein ganz wichtiges Element im Spiel von St. Pauli ist. So, das war das Erste. Das Zweite war, dass ich dachte, naja, also, dass der Saad, sagen wir mal, manchmal auch Blödsinn macht, ist völlig klar. Aber das ist eigentlich der zweite wichtige Punkt für St. Pauli, dass sie zwei Außenstürmer haben, die den Unterschied machen können. Die an Leuten vorbeigehen können, die dribbeln können, die dadurch nicht nur selbst torgefährlich werden, sondern auch Mannschaftskollegen in große Situationen bringen. Metcalf, wenn er spielt, er macht tolle Sachen, aber Afolayan Metcalf bedeutet im Grunde genommen, dass du nur einen Spieler hast, der im 1 gegen 1 sich durchsetzen kann. Also man verzichtet, Fabian hat auf Eggestein verzichtet und verzichtet auf Saad.
Wo wir natürlich nicht wissen, ob da auch vielleicht irgendwelche gesundheitlichen Dinge vorliegen.
Nein. Saad war nur gesperrt und ist ja auch reingekommen. Ist in der
62. Naja, sind beide eingewechselt worden, klar.
Ja. So, das Dritte ist, und da kann er jetzt nichts dafür, dass Eric Smith, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil im Aufbauspiel, sich nach 12 Minuten irgendwie eine muskuläre Verletzung zuzieht. Auch da kann man jetzt sagen, Tvigala ist ein toller Junge, aber dadurch rückt Wahl nach innen und Hauke Wahl ist auch ein Top-Junge. Aber es ist also an mehreren Stellen, gleich an drei Stellen, ist dieses spielerische Gleichgewicht der absoluten Erfolgsmannschaft für mich gestört. So, ob das jetzt das Entscheidende war, weiß ich nicht. Denn wenn ich mir dann das Spiel anschaue, dann muss ich sagen, das könnte fußballerisch eine Rolle gespielt haben für die Art des Zusammenspiels von St. Pauli. Aber wofür es keine Rolle gespielt haben kann, ist die grundsätzliche Einstellung, die sie an den Tag gelegt haben. Und wenn ich irgendwie mal im Stadion von Schalke 04 war, sehe, das ist eines der lautesten Stadien, die es in Deutschland gibt. Wenn sie das Dach zumachen, dann kannst du dein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Dann brauchst du auch gar nicht mehr zu deinem Kollegen was rufen. Da ist ein Druck, da ist ein Lärm ohne Ende. Dann steht Schalke mit dem Rücken zur Wand. Also nur mal ganz kurz schauen, was das für ein Traditionsverein ist. Schalke, wenn sie dieses Spiel, sie hatten 26 Punkte und Braunschweig hatte 24. Das heißt, wenn Braunschweig in Nürnberg gewinnt, hätte Braunschweig sie überholen können und Kaiserslautern hätte sie auch überholen können. Hätte sie nicht. Die haben ja, Kaiserslautern hat ja was geholt. Ne? Aber das heißt, du bist als Schalke 04 unten, verlierst in Magdeburg und ich glaube, dass dort ein Druck aufgebaut wurde. Wie gesagt, das habe ich nicht verfolgt, aber ich habe nur gesehen, wie die auf dem Platz gelaufen sind. Das war ein Überlebenskampf. Die Schalker sind auf dem Platz gelaufen und sind von der ersten Minute an in jedem Zweikampf fast grenzwertig, aber mit der allerletzten Konzentration, jeder gewonnene Ball und wenn ich nur einen Steilpass verhindert habe, wurde von dem jeweiligen Spieler, von zwei, drei anderen Spielern drumherum abgefeiert, die sind hingerannt, ja, haben abgeklatscht. Ich war noch nicht fertig. Jeder einzelne gewonnene Zweikampf, und das ging das gesamte Spiel über, wurde nicht nur vom jeweiligen Spieler, sondern auch von zwei, drei anderen Kollegen abgefeiert bis zum geht nicht mehr und auch vom Publikum. Du hast diese Großaufnahme gesehen. Wenn an der Außenlinie irgendeiner einen Zweikampf gewonnen hat, dann ist dahinter 30 Leute aufgesprungen, haben die Fäuste geschüttelt, mit solchen verzerrten Gesichtern, so wie der Fan bei Darmstadt. Das war ohne Worte. Und St. Pauli war für mich komplett unvorbereitet auf diese Situation. Sie haben versucht, einen normalen Fußball zu spielen, ohne ihre Top-Besetzung auf dem Platz zu haben und ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass gleich die Fetzen fliegen. Sie sind komplett überrascht worden. Sie waren chancenlos vom Zweikampfverhalten her und das kriegst du dann auch nicht mehr umgebogen. Also diese Niederlage war mehr als verdient. Und sie haben dann am Ende, als sie dann ihre Leute auf dem Platz hatten, da war der Saad auf dem Platz, da haben sie ja nochmal, wenn das Spiel nochmal 10 Minuten weitergegangen wäre, hätten sie sogar die Chance gehabt, vielleicht sogar noch ein Unentschieden zu erreichen. Aber nachdem sie da das 2-1 erzielt haben, ist ja im Grunde genommen in der 89. im direkten Gegenzug das 3-1 gefallen. Also mehr als berechtigt, aber es hing eben damit zusammen, dass sie, ja, ich habe keine Ahnung, ob der Fabian Hürzeler da entsprechend drauf eingegangen ist. Fakt ist, dass vom Verhalten her sie es nicht geschnallt haben und es auch nicht wechseln konnten, wie aggressiv jeder einzelne Spieler und kollektiv von Schalke in die Zweikämpfe gegangen wurde. Das war manchmal grenzwertig, aber wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst, in einem derartigen Traditionsclub, in einem vollen Stadion mit wie viel Zuschauer, das ist ja
60.000.
So, also das ist da kann man nur draus lernen. Aber es war mit voller Berechtigung eine Niederlage aus den Gründen, die ich jetzt versucht habe.
Ja, aber es ist doch der berühmte Schuss von Bu kommt doch zum rechten Zeitpunkt. Und es ist ja gar nichts passiert. 7 Punkte Vorsprung auf Platz 3. 5 Punkte ja,
das ist
Vorsprung
immer so,
auf Platz 2.
Das ist immer so deine
10 Punkte Vorsprung auf Platz 4.
Ja, ist ja alles schön und gut, aber wie gesagt, dieser Vorsprung, Michael, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die haben genauso noch 10 Spiele wie Leverkusen. Und das Entscheidende ist nicht der Vorsprung, sondern das Entscheidende ist deine Einstellung. Und dass du das, Magdeburg war ja auch so ähnlich. Magdeburg ist auch eine Mannschaft, wo du die am absoluten Limit spielt. Und man muss halt aufpassen, dass man dieses spielerische Element nicht so überbetont, sondern dass man weiß, ich muss schnell spielen, ich muss gut spielen, aber ich muss auch so schnell spielen, dass dazu waren sie jetzt nicht in der Lage. Sie haben halt, wenn ich meine absolute Top-Besetzung auf dem Platz habe und weiß, der Gegner spielt mit wenn ich es nach einer Minute mitkriege, dann muss ich wissen, ich kann mich höchstens 0,8 Sekunden am Ball aufhalten, sonst treten sie mir die Ohren weg. Und dann kann ich einen schnellen, super schnellen Fußball spielen, muss aber auch nicht überrascht sein, wenn ich dann trotzdem mal getroffen werde und kann dann auch nicht ausrasten. Also das ist ein Lerneffekt, den man mitnehmen muss aus so einem Spiel. Da nützt jetzt der Vorsprung nichts, sondern ich muss in der Lage sein, mit solchen Dingen auch für den Rest der Saison umgehen zu können.
Okay. HSV, muss man nicht weiter drüber reden. Na, alles wie immer im Frühling.
Ich schicke dir gleich ein Taschentuch. Du kannst doch jetzt nicht glauben, man drückt auf den Knopf, man verpflichtet Steffen, der mit Sicherheit an der richtigen Stelle da ist, und dann gewinne ich jedes Spiel.
So früh kommen musste gleich.
Ja, aber das sind ja, er muss ja auch seine Truppe erstmal kennenlernen und mal schauen, was da so ist. Jeder Trainer hat seine Vorstellung. Wenn ich mir die Mannschaft angucke, dann könnte ich jetzt erstmal denken, super, Jatta, Glatzel, Königsdörfer, Reis, toller Spieler, Ferrei, torgefährlich, Meffert vor der Abwehr. Also der kennt ja auch eine Reihe von den Leuten. Katterbach kann ich jetzt nicht beurteilen, den kennt er ja von Köln, hat Zikadunis, Schonlau hat er in Paderborn gehabt. Also sie haben genug Leute, auch die dann noch reinkommen. Wenn ich Dompe sehe, der immer reinkommen kann und wirklich ein interessanter Spieler ist, Özunali, Haya, das überrascht mich so ein bisschen. Haya ist immer ein Spieler, den ich immer gut gesehen habe, egal auf welcher Position er spielt, innen oder außen. Naja, ist egal. Also der Steffen wird das schon machen. Und
gucken wir mal, was nächste Woche passiert in Düsseldorf. Danach sind wir vielleicht schon ein klein bisschen schlauer. Noch ein paar Spiele wird er brauchen.
Ja, aber du hast, so ja, viel gesagt, halt ist, nicht mehr dieses du hast ja gesagt, es ist ja nichts passiert. Ja. Ja, natürlich wäre das, sag mal, ein Sieg statt einer Niederlage hätte dazu geführt, dass sie 6 Punkte, gut, dann wären sie immer noch nur einen Punkt vor Kiel gewesen.
Ne? Also, dann wären Zweiter, das ist ja der Punkt. Aber gut, ja,
wenn sie Zweiter,
das zählt ja erst am 34. Spieltag, ja, alles.
Eben.
Muss man ja nicht nervös werden.
Ja, genau so. Also 10 Spieltage, da sind jetzt noch 30 Punkte zu verteilen, Michael.
Richtig, danke für diesen Hinweis. Und damit schließen wir für heute. Ne?
So sieht's aus.
Gucken wir, was nächste Woche so passiert. Champions League etc. pp. Wer ist nächste Woche Bayern-Trainer? All das besprechen wir nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss, alles Gute, Leute.